Im Psychotop. Klartext über Psychotherapie. Ist mehr Therapie wirklich immer besser oder führt der aktuelle Psychohype nicht manchmal auch in die Irre? Im Welts-Podcast im Psychotop spricht die bekannte Psychotherapeutin Gitta Jakob mit ihren Gästen über Chancen und die Grenzen von Psychotherapie ohne therapeutisches Gesäusel. Dafür mit Erfahrung, Fakten und gesundem Menschenverstand.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Silke Ragena.
Hallo Gitta.
Silke, ich kenne dich schon lange. Wir kennen uns aus der Schematherapie-Szene. Wir wohnen jetzt beide in Hamburg. Ich kenne dich aber schon 10, 15 Jahre, bevor ich nach Hamburg gekommen bin. Und was ich immer an dir faszinierend fand, ist, dass jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, du irgendwas Neues gemacht hast.
Ja, das stimmt wohl.
Genau, das mag ich. Dann finde ich es immer toll, dich zu treffen und zu schauen, was gerade anliegt. Und du bist psychologische Psychotherapeutin, hast viele Weiterbildungen, viele Schwerpunkte im Laufe der Zeit gehabt. Junge Erwachsene haben dich immer begleitet aus der Schematherapie. Wie gesagt, kennen wir uns. Du hast aber auch andere so dritte Welle-Verfahren gelernt, bist Dozentin, Supervisorin, Selbsterfahrungsleiterin in verschiedenen Hamburger Instituten. Und dein Schwerpunkt in den letzten Jahren ist immer wieder gewesen, junge Erwachsene. Ich habe von dir diesen spannenden Ausdruck gelernt, Failure to Launch, so junge Erwachsene, die in Psychotherapie kommen und ja, wo man sich fragt, was brauchen die eigentlich, dass so eine neue Qualität anfällen.
Der sogenannte Fehlstart ins Erwachsenenleben.
Exakt, der Fehlstart ins Erwachsenenleben. Du hast uns einen Fall mitgebracht, der so ganz typisch ist, über den wir erstmal sprechen wollten. Und wahrscheinlich kommen wir nachher auch noch zu einem zweiten Fall, den wir das ein bisschen vergleichen wollen. Magst du sie uns mal vorstellen?
Ja, ich nenne sie mal Carla. Carla ist...
Du kennst sie aus der Supervision.
Genau, ja, genau. Also Carla ist nicht eine Patientin, die ich selber kenne, sondern ich kenne sie sozusagen aus zweiter Hand. Carla ist ein Fall, der mir nach der 14. Stunde von einer Therapeutin, die so ein bisschen ratlos war, vorgestellt wurde. Carla ist 29 Jahre alt, lebt unverändert bei ihrer Mutter zu Hause, arbeitet nach einer abgeschlossenen Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte in Vollzeit und sie ist Single, hat auch noch nie eine Partnerschaft gehabt, keine Erfahrungen mit Sexualität. Und die Beziehung der Mutter ist erstmal sehr, sehr eng. Das heißt, Kontakte außerhalb dieser kleinen Zwei-Personen-Familie gibt es kaum. Und ich erzähle jetzt vielleicht noch nicht zum Hintergrund. Ich kann nur vorausschicken schon, dass das auch in der Jugend und in der Kindheit nicht viel anders war.
Also Carla war immer so mit ihrer Mutter zusammen, wenig outgoing, wenig Sozialkontakte.
Genau, es gab am Anfang noch den Vater, die haben sich irgendwann getrennt, die Eltern. Und es gab auch in dieser Familie nicht Besuch, Freunde, die mal ins... Also es war ein sehr closed shop, kann man das mal sagen. Carla sucht eigenständig psychotherapeutische Hilfe auf, weil sie in ihrem Job zunehmend unter Druck gefühlt. Teamarbeit, Fallbesprechungen, Meetings werden für sie zu einer großen Belastung und führen auch zu erheblichen Stresssymptomen, die man so im weitesten Sinne so im Angstspektrum auch einordnen kann.
Kann man sich ja auch gut vorstellen, ne? Bei so einer jungen Frau, die wenig sich für den sozialen Kontakt begeben konnte.
Ganz genau. Ich glaube, sie hat sogar eine Panikattacke mal entwickelt. Und dann kommt sie in die Therapie im Erstgespräch, äußert sie allerdings schon die feste Ansicht, an Autismus zu leiden, weil sie durch verschiedene Influencer und Schilderungen von Betroffenen in den sozialen Medien den Austausch mit anderen, die es für sich glaubt, herausgefunden haben. So, jetzt bei der Exploration entdeckt die Therapeutin auch einige typische Merkmale eines Autismus, also Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen, ausgeprägte Lärmempfindlichkeit, schließt sie allerdings aus, ein starkes Bedürfnis im Prinzip eher nach Rückzug, Routinen sind ja eher wichtig, soziale Isolation, Unsicherheit, all das spielt eine Rolle. Aber ich kann schon vorausschicken, dass vielleicht, um das auch abzukürzen, dass ich im Prinzip... als wir diesen Fall nochmal uns angucken, das Vollbild einer Autismus-Spektrum-Störung oder eines Autismus nicht als erfüllt ansieht.
Okay.
So, das ist vielleicht erstmal zu dieser Geschichte zu sagen und
hast du Fragen dazu? Ja, du, ich glaube, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast sie ja nach der 12. oder 14. Sitzung oder so kennengelernt, sozusagen, den Fall. Und da war ja schon der Stand, dass im Prinzip die Auseinandersetzung mit diesem Autismus und der Problematik irgendwie sich im Kreis gedreht hat, so ein bisschen, wie gesagt.
Ne? Ja, ich glaube, das ist eher auch das, warum ich unter anderem diesen Fall ausgewählt habe. Da gibt es auch viele andere Beispiele. Aber 14 Stunden lang dreht sich im Prinzip in der Therapie alles um diese Diagnose. Mhm. Also im Prinzip wie im Kreis. Die Patientin selber hat sich im Prinzip jetzt fast identitätsstiftend auch mit dieser Diagnose angefreundet, eingeschossen.
Ja.
Die Therapeutin wiederum hat Angst, die Neurodiversität nicht genügend zu berücksichtigen.
Okay. Ja, absolut.
Wenn sie im Prinzip vielleicht auch mal auf die Defizite und also Kompetenzdefizite fokussiert und das ist sozusagen dann
so nach Aufnahmeanlass. Ja, ja, okay, das ist ja deine Neurodiversität. Jetzt kann ich nicht von dir erwarten, dass du das bestimmte Dinge veränderst. Okay, und was würdest du denn sagen? Was ist das Problem und oder auch wo kommt es her? Was findest du zuerst wichtig zu beleuchten?
Wo kommt was her und was meinst du damit genau?
Also weil was hat Carla eigentlich für ein Problem? Wie würdest du das konzeptualisieren?
Also Carla hat ganz eindeutig extreme Defizite oder Kompetenzdefizite, die ihr das Erwachsenwerden erschweren.
Mhm.
Sie ist in einem Elternhaus oder Mutterhaus, könnte man sagen, groß geworden, wo soziale Interaktion nicht gelernt wurde.
Ja, sie ist ja kaum rausgekommen. Ne? Genau. Sie hatte kaum Freunde, keine Hobbys.
Also, genau.
Also wo man sich so denkt, Entwicklungsaufgaben, Freundschaften finden, sich auch mal mit Freundinnen streiten, Hobbys ausprobieren, Konflikte lösen und so weiter.
Genau.
Das hat sie vermieden, haben sie vielleicht gemeinsam vermieden, Mutter und Tochter. Das war einfach kein Thema, Sexualität, sich in diesen verwirrenden Gefühlen zurechtzufinden und so weiter. Dem ist immer aus dem Weg gegangen.
Genau. Ich würde gar nicht sagen, dass sie grundsätzlich nie drunter gelitten hat, aber erstmal war das im Prinzip die Normalität. Also es gab kein Übungsfeld. Es gab kein Übungsfeld, Konflikte auszuführen. Mhm. Es gab kein Übungsfeld überhaupt, wie geht man mit anderen Menschen in Kontakt? Wie lernt man vielleicht jemanden kennen, der auch mal potenziell als Partner oder Partnerin in Betracht zu ziehen ist? Auch die ganzen alltagspraktischen Aufgaben, die den Übergang ins Erwachsenenleben erleichtern oder vielleicht auch die dafür notwendig sind, wie managt man einen Haushalt, wie macht man seine eigenen Überweisungen. Mhm. Das hat sie natürlich ein bisschen als Verwaltungsfachangestellte gelernt, aber es war ganz klar, das, was sozusagen mit Alltag neben der Arbeit noch in Verbindung steht, managt die Mutter.
Was ja wahrscheinlich auch damit zu tun hat, stelle ich mir jetzt vor, dass die Mutter ja auch einen starken Fokus auf Carla wahrscheinlich hatte. Ne?
Also
wahrscheinlich war Carla auch eine wichtige Aufgabe in ihrem Leben und so dieses, was mache ich uns zum Abendessen oder so den Alltag zu managen für sich und die Tochter, war ja wahrscheinlich für die Mutter auch eine wichtige Aufgabe, die sie...
Also die Mutter, kann man sagen, hat kein Interesse daran gehabt, dass die Tochter irgendwie in die Verselbstständigung kommt. Die Tochter selber war ein bisschen schüchtern, hatte eben halt nicht gelernt, bestimmte Kompetenzen zu entwickeln und leidet schon darunter, mitzubekommen, dass sich sozusagen nach Abschluss der Schule die Wege auseinanderentwickeln.
Nimmt schon wahr, dass ihre Welt klein ist.
Auf jeden Fall. Das finde ich schön beschrieben, dass ihre Welt sehr klein ist.
Ja.
Aber kriegt auch diesen Sprung nicht, auch in Ermangelung, muss man sagen, von Unterstützung, die nicht von zu Hause erfolgte. Und entwickelt nun Stress erstmalig. Also
Stresssymptom. So die Anforderungen des Erwachsenwerdens einfach vorhanden sind, ne?
Ja.
Mit Teams, mit Job, mit Chef,
genau.
Was von ihr will,
genau.
Mit konflikthaften Anforderungen. Spannend. Du hast gerade eben den Begriff Unterstützung schon verwendet. Was für Unterstützung würdest du sagen, therapeutisch, was braucht Carla?
Also ich glaube, Carlas Fall ist insofern interessant, als dass, wie viele solcher Fälle, ist interessant, als dass ich auch gerade jetzt, wenn ich nochmal den Fokus auf die Therapeutin lege, dass dieser Patientin nicht damit geholfen ist, die ganze Zeit um eine Diagnose zu
sprechen. Das fasse ich mir total ein.
Ja. Zumal sie noch nicht mal erfüllt war.
Aber exakt, es ist schon sicherlich wichtig, diesen diagnostischen Blick zu haben. Da wollen wir auch bei dem anderen Fall ja nochmal drüber reden. Aber wenn man merkt, es führt nicht weiter, dann sollte man es auch ernst nehmen, dass es wirklich nicht weiterführt und sich überlegen, was stattdessen angesagt ist.
Genau. Also ich glaube, sowohl mit einer handfesten Diagnose als auch ohne eine lohnt es sich immer, den Blick erstmal auf die zugrunde liegenden Probleme zu werfen, die letztendlich sie nicht in ein sinnstiftendes oder wertebasiertes Leben führen.
Ja.
In diesem Fall schlichtweg Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, die wir brauchen, um im Prinzip uns aus dem Elternhaus abzulösen, Hinwendung zu einer Peer, also zu Gleichaltrigen, die Interaktion mit Gleichaltrigen zu lernen, auch natürlich mit Vorgesetzten und so weiter, einen eigenen Lebensentwurf zu entwickeln, der natürlich nicht rückwärtsgerichtet im Elternhaus verharren kann. Und das ist genau der Punkt, der hier auch in der supervisorischen Reflexion gemeinsam einen wichtigen Wendepunkt markiert, nämlich erstmal zu sagen, ja, diese Autismusdiagnose, und das ist, finde ich, ein sehr zentraler Punkt, hat natürlich diese Patientin an dieser Stelle erstmal aus so einer kognitiven Dissonanz zwischen Wunsch nach Kontakten und so ein typisches jung erwachsenes Leben und der Angst davor, in dieser Dissonanz erstmal wieder sozusagen
ein bisschen beruhigen können.
Beruhigen können, genau.
Auf die Seite der Vermeidung gezogen. Genau. Ich bin halt so, ich bin als Autistin, dann ist es ja auch gerade en vogue, irgendwie ist es in Ordnung, irgendwie auch autistisch zu sein.
Ja, das kommt dazu, ne? Das ist natürlich auch was Selbstwertschützendes sein kann, so eine Peer zu finden, wo alle im Prinzip eher noch nicht diese Schritte in so ein Erwachsenenleben gehen. Das, glaube ich, war ganz wichtig, erstmal zu sagen, so jetzt mal die Diagnose zur Seite stellen und mal zu gucken, was sind eigentlich wirklich die Probleme und welches Handwerkszeug braucht vielleicht diese Patientin auch in der Nachreifung erstmal.
Ja, und was könnte das denn sein jetzt? Vielleicht kannst du ein bisschen aus der Therapie erzählen, oder auch, was du typischerweise machst. Du hast ja viel mit solchen Fällen zu tun.
Also, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Eltern an einem bestimmten Punkt der Therapie mit einbezogen werden. Das möchte ich gleich mal vorausschicken, weil man könnte mit dieser Patientin sehr viel arbeiten, wenn das soziale Netz, das Umfeld letztendlich eine Veränderung und Entwicklung nicht zulässt, kann das natürlich auch eine Fußfessel sein.
Ja.
Also das war in der Therapie notwendig und ist auch erfolgt. Also auch die Mutter darüber aufzuklären, was das bedeutet, wenn ihre Tochter, auch wenn sie 80 ist, 90 ist, ihr Leben letztendlich nicht irgendwie auf eigene Füße stellen kann. Der zweite Punkt war natürlich erstmal, sich ein Stück weit von dieser Diagnose und der Diskussion um diese Diagnose zu lösen und mit der Patientin genau rauszuarbeiten, worin bestehen ihre Schwierigkeiten und sie darin auch zu unterstützen. Das heißt, hier ging es darum, erstmal soziale Interaktion zu lernen. Hier ging es darum, letztendlich mit so Fragestellungen, ich bin ja, du hast ja vorhin schon gesagt, ich bin auch viel mit den Methoden der dritten Welle beschäftigt, arbeite sehr, sehr gerne mit Akzeptanz- und Commitment-Intervention. Das heißt, hier auch mal die Frage zu stellen, wenn sie nur noch eine begrenzte Zeit zu leben hat, was möchte sie noch erleben? Dadurch schärft sich manchmal der Blick.
Und da kann man Fokus richten auf das, was wirklich anliegt, zumal ja alles fehlt bei dieser Patientin. Das ist natürlich gut, da hat man was, wo man anfangen kann und auch die Motivation stark ist.
Ja.
Was haben die denn dann zum Beispiel gemacht oder was schlägst du dann solchen Patienten zum Beispiel vor?
Also ich schlage erstmal vor, sehr stark dieses Thema der Verselbstständigung anzusteuern. Mhm. Also auch, welche Aufgaben gehören zum Erwachsensein, auch dazu von sich den Haushalt gemeinsam zu teilen, darüber auch anfangen, nachdenken zu dürfen, wo das Leben ab einer Zeitpunkt X irgendwie weitergehen darf, ob vielleicht eine Wohnform wie alleine wohnen oder eine Wohngemeinschaft, ob solche Dinge eine Option sein können. Auch den Blick darauf zu schärfen, dass diese Zeit gemeinsam mit der Mutter eine endliche ist.
Nee. Du hast mir mal irgendwann gesagt, Ausziehen gehört bei solchen Fällen eigentlich immer dazu.
Ja. Es gibt, du hast ja vorhin Failure to Launch angesprochen, nicht als Diagnose, sondern als Phänomen. Es gibt Studien, die auch deutlich einen Zusammenhang zwischen spätem Auszug aus dem Elternhaus, natürlich auch überprotektive Erziehungsstile und diesen sogenannten Fehlstarts auch abbilden.
Okay, das heißt, es ging ja auch ganz konkret darum zu sagen, wie sucht man eine Wohnung und das wird jetzt gemacht.
Ja gut, das ist natürlich, also direktiv sollten wir natürlich nicht sein, aber letztendlich überhaupt diesen Raum eröffnen, darüber nachzudenken und auch Schritte zu machen, ganz praktisch. Also es wurde in einem gemeinsamen Paargespräch beispielsweise besprochen, dass der Haushalt ab jetzt sich geteilt wird, dass man erstmal eine WG ist. Ja. Ne? Die Patientin wurde darin unterstützt.
Also sie hat erstmal Aufgaben bekommen in ihrem Haushalt, hat sich sozusagen mehr um sich selbst gekümmert, hat auch mal ihre Waschmaschine
Genau so.
Selbstgefühl, okay.
Genau, okay. Dann ging es um Kontaktfähigkeit, überhaupt den Blick rauszurichten. Wo lernt sie Menschen kennen? Wie lernt sie Menschen kennen? Was sind im Prinzip ihre Barrieren dabei?
Was hat sie da zum Beispiel gemacht?
Sie hat leidenschaftlich gerne Mangas produziert. Mhm. Und die Therapeutin hat sie dann unterstützt, eine Gruppe zu finden, wo es einen Austausch cool. über Mangas gibt. Mhm. Also erstmal ein gemeinsames so Thema zu, ja, ja, zu cool. finden. Mhm. Es ging auch ganz konkret um soziale Kompetenzen wie Sympathie aufbauen, Blickkontakt, Gespräche anfangen, also überhaupt
der gute alte Hähnchen Pfingsten.
Genau, unter anderem. Ne? Also ja. Es ging wirklich darum, erstmal diese Dinge auch zu entwickeln und sie darin auch zu unterstützen, dass auch sowas wie Ablehnung zu bewältigen ist oder dass eine Frustrationstoleranz auch irgendwie aufgebaut werden konnte, weil wir können natürlich nicht garantieren, dass alles immer reibungslos funktioniert.
Hast du mitverfolgen können, wie das bei Carla gelaufen ist? Wie lange dauert sowas? Was sind da so für Schritte?
Also bei Carla, muss man sagen, hat es letztendlich eine Langzeittherapie gebraucht. Das ist nicht was ich immer grundsätzlich präferiere. Aber in dem Fall haben, natürlich, ich habe ja erzählt, nach der 14 Stunde, 24 Stunden hat es auch erforderlich gemacht, erstmal eine Motivation, eine Veränderungsmotivation, sich irgendwie so ein Stück aus diesen Komfortzonen rauszubewegen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Und es gehört übrigens auch, und das möchte ich auch ganz pragmatisch, das kann man auch übergreifend sein, eine Medienkompetenz aufzubauen. Mhm. Also ein ganz gutes Beispiel, es ist simpel und es ist dennoch sehr erfolgsversprechend, ist Instagram auf Schwarz-Weiß zu setzen.
Ach, das habe ich schon mal gehört tatsächlich, ja.
Und der Unterschied ist
nicht mehr so.
Ja, du kannst die Realität von der Wirklichkeit ein Stück weit unterscheiden. Und es ist wirklich, ich mache das sehr oft oder empfehle das häufig Patientinnen, die auch sagen, ich habe wirklich einen süchtigen Medienkonsum und ich bleibe da stundenlang hängen und vernachlässige dafür reale Kontakte. Dass wirklich die meisten sagen, es macht einen Unterschied, es macht es nicht mehr so attraktiv und es macht deutlich, dass es nicht die Wirklichkeit ist. Ach, okay. Also auch solche ganz pragmatischen kleinen Übungen oder Experimente gehören dazu. Und letztendlich 60 Stunden hat sie gebraucht. Und am Ende ist sie tatsächlich in eine WG gezogen.
Cool.
Ja, das war auch mit einigen Krisen im Vorwege noch verbunden.
Schätzungsweise auch mit der Mutter, ne? Die wird da ja auch Schwierigkeiten gehabt haben, loszulassen, oder?
Das stimmt, aber auch das erlebe ich immer öfter, dass tatsächlich, wenn man Eltern mal deutlich vor Augen führt, was das bedeutet, wenn diese Verselbstständigung, dieser Schritt ins Erwachsenenleben nicht erfolgt, was das auch...
Wenn man es mal extrapoliert um weitere 10 Jahre.
Oder genau, 10, 20 Jahre, was das bedeutet, dann ist doch erstaunlich, wie viele da auch wirklich sehr motiviert mitarbeiten. Und so war das hier auch. Also die Mutter hat da schon sich gut mit einfügen können in diese Veränderungsprozesse und... Ja, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, dass in diesem Fall dieses Verharren in so einer Diagnose natürlich auch Menschen überhaupt nicht darin motiviert, aus so Komfortzonen rauszutreten und den Blick verstellt auch.
Auch so unsere, aktuelle Vorsicht, auf jeden Fall, wie du am Anfang schon gesagt hast, Neurodiversität nicht zu ignorieren und auf all solche Aspekte großen Wert zu legen und auf keinen Fall der Patientin da eine invalidierende Erfahrung zu verschaffen, ist dann natürlich unter Umständen auch ein bisschen giftig, ne, weil das mit aufrechterhält.
Ja, es verengt im Prinzip den Blickwinkel.
Ja.
Und ich glaube, dass es uns Therapeutinnen wirklich gut zu Gesicht stehen würde, wenn wir uns auch wieder ein Stück weit darauf besinnen, dass wir auch Unterstützung darin leisten, wirklich auch Probleme zu lösen. Ne? Also auch zu gucken, wo gibt es Defizite, die einem so sinnbasiertes Leben denen im Weg steht und da den Fokus mehr drauf zu legen.
Ja.
Ne? Und diese Verwirrung.
Back to the roots.
Ja, ein ganz bisschen, wobei ich ja nun, wie gesagt, die dritte Welle sehr favorisiere und auch ja lange, wie du weißt, schematherapeutisch gearbeitet habe und das auch immer noch tue. Aber dass man auch da den Blick drauf richten kann, ne, wo werden bestimmte entwicklungstypische Aufgaben nicht bewältigt.
Ja.
Und ich glaube, dass das tatsächlich auch mit dazu beiträgt, dass es eine Zunahme oder vermeintliche Zunahme psychischer Erkrankungen junger Erwachsener gibt. Da spielen viele Faktoren rein, aber auch das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Und wenn wir vor lauter Angst Neurodiversität irgendwie nicht genug zu berücksichtigen, gar nicht mehr auf die Kompetenzdefizite schauen, dann, glaube ich, tun wir auch keinen Gefallen.
Ja, das ist wirklich sehr spannend. Würdest du denn sagen, das ist so ganz typisch, also dass die Failure-to-Launch-Fälle sozusagen, dass sie durchaus mit großen Problemen kommen, die auch durchaus mit psychischem Leid einhergehen? Also du hattest im Vorgespräch auch mal gesagt, die hat sowas wie eine massive chronische Anpassungsstörung, was ja aber eigentlich keine echte psychiatrische Diagnose ist in dem Sinne. Ist das typisch für Failure-to-Launch, dass die, wenn man es mal ganz hart sagt, eigentlich nichts haben, außer dass sie nicht ihre Entwicklungsaufgaben angehen, vielleicht auch, weil das Umfeld sie auch drin unterstützt in der Vermeidung?
Also ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, dieses Phänomen gibt es.
Mhm.
Genauso oft und vielleicht sogar öfter kommen aber tatsächlich junge Erwachsene zu mir, die schon auch tatsächlich eine Diagnose mitbringen. Ich habe ja einen zweiten Fall.
Ja, erzählst du mal so einen zweiten Fall.
Genau. Mhm. Also den nenne ich mal Jonas. Jonas ist 21 Jahre alt. Der kommt sozusagen zu mir in die Praxis nach einer 10-wöchigen und sehr intensiven stationären Therapie. Ihn begleitet die Diagnose einer Zwangsstörung, und zwar vorwiegend Zwangsgedanken, immer um existenzielle Themen. Also es ist alles endlich, es ist alles sinnlos. Also auch etwas, was ich tatsächlich nicht selten geschildert bekomme. In seiner Vorgeschichte war er seit seinem 15. Lebensjahr in einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen Behandlung. Retrospektiv würde er sagen, auch da sind schon die Zwänge irgendwann angefangen, die aber nicht tatsächlich diagnostiziert wurden, sondern in diesem Fall ist er eher begleitet worden darin, so Schüchternheit und soziale Ängste irgendwie so ein bisschen. Man kann eher sagen, die Therapie diente dazu, wenn man es jetzt böse sagen will, vielleicht auch die bessere Mutter zu sein, also dann eine Ansprechperson zu sein, irgendwie mit den alltäglichen Nöten auch in diese Therapie teilweise zweimal die Woche zu kommen. Mhm. Aber die aufdringlichen Gedanken, die nahmen nicht ab. Der Patient wurde auch dann im Laufe der Zeit, es gab erst eine Bezahlung durch die Krankenkasse, dann wurde die Therapie selber bezahlt von den Eltern. Mhm. Und darunter entwickelten sich aber diese Zwänge immer weiter, sodass er am Ende mit, ich glaube, 20 dann war er, in eine suizidale Krise geriet. Mhm. Und das dann dazu führte, dass er tatsächlich eingewiesen wurde und das Glück hatte, auf einer Station für affektive Störungen zu landen. Und dort wurde dann die Zwangsstörung festgestellt.
Und dann wurde da nach 5 Jahren Therapie im Grunde genommen, verstehe ich es jetzt richtig, das erste Mal eine richtig ordentliche Diagnostik gemacht?
Ich weiß nicht genau, was in dieser Therapie stattfand. Da würde ich jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, so. Nee, das, weil ich das ja letztendlich nur aus seiner Perspektive kenne. Aber Fakt ist, die Diagnose wurde das erste Mal gestellt. Mhm. Das kann man sagen. Ja. Und er war extrem erleichtert, endlich dafür einen Namen zu haben.
Mhm.
Er wurde medikamentös behandelt. Er wurde erstmal intensiv 10 Wochen auch verhaltenstherapeutisch behandelt. Dadurch kam wirklich auch etwas in Bewegung.
Mhm.
Und er kam dann zu mir schon so deutlich energiegeladen, dass überhaupt die Möglichkeit bestand, so ein bisschen mehr auf diesen Hintergrund und Aufrecht- und Entstehungsbedingungen zu gucken. Wir haben dann natürlich weiter auch die Zwänge behandelt, evidenzbasiert mit Exposition. Mhm. Aber, und darum ist der Fall, finde ich, ein gutes Pendant zu dem ersten Fall, in der Erhebung des Störungsmodells wurde doch sehr schnell auch deutlich, dass Probleme beim Erwachsenwerden tatsächlich dem auch ein Stück weit zugrunde liegen.
Ja.
Also erstens hatte sich das schon früh gebahnt, auch so mit 15, 16. Das war ein schüchterner Junge, entsprach so von der Größe und von seinem Habitus nicht sofort seiner Altersgruppe. Mhm. Später war er genauso groß, aber war so ein bisschen verzögert in der Entwicklung. Und hatte sich auch sehr eingerichtet, in dem Elternhaus alles zu finden, was er braucht.
Okay.
Kontakte spielen.
War also auch nicht böse, nicht
gemeinsam ins Kino gehen. Also es passierte alles in diesem.
Also mehr passiert als bei Carla. War ein bisschen lebendiger, das Elternhaus.
Es waren 3 Geschwister. Mhm. Ich glaube, das war schon ein Unterschied.
Ja.
Und da gab es im Prinzip ein sehr engagiertes Elternhaus auch. Und so war letztendlich erstmal vieles in so einem, ich würde mal sagen, in so einem Kokon von Lebendigkeit aufgehalten. Aber es wurde deutlicher und da hatte sozusagen das Problem einen sehr aufrechterhaltenen Charakter für die Zwänge. Nämlich auch da die Verselbstständigung von Alltagsbewältigung über Frustrationstoleranz. Er war angefangen, ein Studium zu beginnen, in dem er sich nicht wohlfühlte. Letztendlich, um dem mal vorauszugreifen, hat er im Rahmen der Therapie entschieden, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Das war auch wichtig, einfach.
Also da auch so zu finden, wo ist mein Platz im Leben?
Genau.
Was sind noch angemessene Ansprüche, die ich an mich haben kann? Was kann ich bewältigen? Was kann ich nicht bewältigen?
Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ja, genau. Ihm fehlte so ein bisschen so eine
Fähigkeit
zur Selbststrukturierung.
Das ist so häufig so wichtig. Ja.
Er brauchte erstmal einen festen Rahmen, in dem er auch wusste, ne, da muss ich um eine bestimmte Uhrzeit sein, also die ganze Selbstmanagement.
Ja, ja.
Das war zu dem Zeitpunkt einfach too much, kann man sagen. Und auch das war letztendlich in unserer Arbeit sehr, sehr entscheidend, dass wir an diesen Themen gearbeitet haben. Er hat dann in der Therapie angefangen zu daten. Er hatte seine erste Partnerin kennengelernt. Das war natürlich auch mit viel Aufregung und teilweise Krisen auch verbunden. Wie geht man in Kontakt, Ablehnungserfahrung und so weiter. Er hat das Studium aufgegeben zugunsten einer Ausbildung, in der er dann wirklich gut aufgehoben war. Da hat er auch viel Glück gehabt mit diesem Ausbildungsträger.
Ist auch, er auch eigentlich ausgezogen?
Ja.
Weil du ja sagtest, Ausziehen gehört fast immer dazu.
Ja, genau.
Immer dazu.
Schöne Frage. Also zuerst einmal hat es ihm viele Stunden mit den Eltern gegeben. Erst nur mit der Mutter, auch wieder typischerweise kommen tatsächlich die Mütter häufiger erstmal mit zu den Gesprächen, aber später auch mit dem Vater. Und es war ganz klar, dass auch hier eine Verabredung stattfand. Du bist jetzt 21 und wir leben hier erstmal im Prinzip eher WG-mäßig. Das heißt, nicht einer kocht und die anderen essen, sondern auch das reihum zu organisieren. Solche Dinge haben wir da sehr zentral besprochen. Ich habe das Daten sehr, ich bin mittlerweile, würde ich sagen, Expertin für Dating-Plattformen. Also auch solche Dinge haben eine Rolle gespielt. Und dann hat er die erste Partnerin. Und tatsächlich ging es dann um die Frage, zieht er gleich mit der Partnerin zusammen? Ich habe mich zurückgehalten in meiner Einschätzung.
Weil du warst wahrscheinlich nicht so begeistert.
Nee, ich dachte, das bedeutet so ein bisschen von einer Komfortzone in die nächste. Und letztendlich ist er in eine WG gezogen, auch tatsächlich.
Und mal Partnerschaften in dem Alter ja auch durchaus vielleicht noch ein bisschen Ausprobiercharakter haben dürfen
und auch haben soll,
wieder produziert werden muss.
Ja, und aber es war auch hier spielten viele Themen eine Rolle, die sich drehten darum, wie lerne ich neue Leute kennen? Was könnte ein Sport sein, wo man Menschen kennenlernt? Wie geht man damit um, wenn ich nur einen kenne und die anderen kennen sich alle? Und wie geht Smalltalk?
Also an der Stelle bin ich eigentlich relativ ähnlich wie bei Carla.
Basale Themen. Ja. Und ich bin bis heute davon überzeugt, und auch das ist eigentlich wieder so ein Beispiel für viele, dass wenn wir nicht an diesen Problemen des Erwachsenwerdens, also an diesen Entwicklungsaufgaben, wie Harvey Korst sie auch schon in den 70ern, glaube ich, formuliert haben, die jetzt mittlerweile durch eine neue Entwicklungsstufe auch ergänzt wurden, sich orientieren, wenn diese Entwicklungsaufgaben nicht bewältigt werden, dann wäre die Zwangsstörung vielleicht an dieser Stelle auch erstmal kurzfristig rückläufig gewesen. Aber ich bin sehr sicher, dass es sich wieder irgendwo ein Ventil gesucht hätte oder Zwänge auch wieder aufgeflammt wären. Auch das kann ich nicht endgültig natürlich beschwören, dass das im Leben nicht wieder passiert. Aber
was ist denn eigentlich aus Jonas Zwängen geworden?
Also Jonas hat im Prinzip bis zum Ende der Therapie, die übrigens nur 24 Stunden waren, war mir auch wichtig nach dieser langen Therapie. Genau. Das war auch etwas, was ich von vornherein angekündigt habe, weil das, was ihm sicherlich nicht geholfen hätte, wäre wieder eine Abhängigkeit von jemandem, der ihm einmal die Woche sagt,
Aber das war ein guter Hinweis nochmal mit den 24 Stunden, dass man sowas auch kurzzeittherapeutisch machen kann, weil im ersten Augenblick denkt man ja, wow, komplexer Fall, 10 Wochen stationär, suizidale Krise, 5 Jahre vor Therapie. Und da aber dann auch sagen, nee, gerade der kriegt Kurzzeittherapie, finde ich cool. Aber trotzdem, wie ging's mit den Zwängen heute?
Also der lernte total Abstand von diesem Gedanken. Also ich habe mit dem viel auch eckbasiert gearbeitet, Diffusion, Akzeptanz von schwierigen Gefühlen. Der hat sehr gut rausfiltern können, in welchen Situationen diese Endlichkeitszwangsgedanken auftauchten. Und
die ja zum Thema Entwicklungsaufgaben.
Digitale App möchte ich nur sagen, auch das haben wir sehr genutzt, dass er im Umgang mit den Zwängen auch lernte, die Gedanken zu labeln und die Gefühle anzunehmen und im Prinzip sagen, ja, okay, ich muss damit gerade gar nichts anstellen. Und darunter nahm die Macht dieser immer wieder auftretenden Gedanken sehr deutlich ab. Und ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber zum Ende der Therapie tauchten die gelegentlich in Stresssituationen auf. Er wusste, wie er damit umgeht. Und die saßen im Prinzip nicht mehr an seinem Steuer des Lebensbusses, sondern das waren ungebetene Fahrgäste, die ab und zu mal rumplärrten. Und ich glaube, damit war er ganz zufrieden.
Toll. Das heißt, so eine Situation kann wie bei Carla tatsächlich eigentlich die Diagnose zur Entlastung herangezogen werden, ohne dass die überhaupt validierbar ist. Es kann aber auch durchaus eine wirklich handfeste, diagnoserelevante Symptomatik vorhanden sein. Es ist auch wichtig, das zu verstehen, weil bei Jonas war das ja schon extrem wichtig, einfach zu verstehen, was ihn da quält, dass man da auch was machen kann, ihn da auch zu empowern, mit umzugehen. Diagnostik ist auch wirklich extrem wichtig, aber das Berücksichtigen der Entwicklungsaufgaben und des Erwachsenwerdens sozusagen muss immer eine zentrale Rolle spielen.
Auf jeden Fall, da würde ich dir vollumfänglich zustimmen. Ich denke, wir sind gut beraten, dass wir sauber Diagnosen erheben und stellen, dass wir uns daran allerdings an Klassifikationssystemen mit Symptomen, Zeit und Ausschlusskriterien orientieren, statt uns von auch immer erweiterten Diagnosen, die auch durch Influenza auch letztendlich ein Stück weit verwässert werden, irreführen zu lassen. Da gibt es ja auch mittlerweile
viele Studien zu.
Die auch sicherlich vielleicht ein bisschen das Zerrbild von immer zunehmenden psychischen Erkrankungen mit befördern. Ich glaube gleichzeitig, dass es wichtig ist, immer den Blick darauf zu richten, was an Problemen bei jungen Erwachsenen, das ist ja jetzt so mein Schwerpunkt, welche Probleme dafür sorgen, dass bestimmte Entwicklungsaufgaben nicht ausreichend bewältigt werden.
Ich finde es ganz spannend. Ich habe gerade so ein bisschen E-Mail-Kontakt mit einem Kollegen in der Schweiz, Herrn Riedesser. Der sagte so, es ist doch spannend, immer erstmal zu gucken, woran die Leute leiden im Sinne der Probleme, was ist eigentlich das Problem? Und die Symptome sind, sagt er etwas flapsig, ist nur die Art, wie sie leiden. Und wenn man sozusagen das woran, was eigentlich das Leid ist, also das Problem behandelt und beseitigt, wie interessant es ist, was das auch mit den Symptomen macht.
Das hat mich übrigens sehr verführt, damals mich auch so in die Akzeptanz- und Commitment-Therapie einzuarbeiten. Und das ist genau ja der Grundsatz. Menschen kommen nicht zu uns, weil sie eine Diagnose haben, sondern weil sie Probleme haben, ein sinnstiftendes Leben zu führen, weil sie nicht flexibel und sich nicht vital fühlen. Und ich finde, das ist ein ganz guter Kompass, wirklich die Probleme in den Blick zu nehmen und gleichzeitig das, was jemandem wichtig ist. Und das muss man manchmal ein bisschen rausfiltern, weil natürlich ist es nicht immer einfach zu erkennen, was ist mir wichtig, wenn ich so damit beschäftigt bin, keine Angst mehr zu haben oder mich nicht irgendwie unsicher zu fühlen. Ja. Und das ist vielleicht auch das, was wir als Therapeutinnen und Therapeuten immer wieder schulen müssen. Aber da bin ich ganz bei Herrn Riedesser.
Das ist doch prima. Vielen Dank, Silke, für dieses spannende Gespräch. Ich finde es total interessant. Ich hoffe, euch interessiert es auch. Literaturtipp, es gibt wenig dazu. Du wirst dein nächstes Buch darüber schreiben. Ich freue mich schon drauf. Es kann aber noch ein Weilchen dauern, bis es wirklich erhältlich ist. Wird sicherlich auch bei Betz erscheinen. Ein Must-Read in dem Zusammenhang ist sicherlich die Arbeit von Inge Seifke-Kränke. Komplizierter Name, geschrieben mit Doppel-F. Seifke-Kränke. Wir packen das auch in die Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge, dann meldet uns gerne an psychotop@belz.de und schaut auch gerne in den Blogbeitrag. Vielen Dank, dass ihr alle dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal.
Im Psychotop mit Dr. Gitta Jakob. Um keines der Gespräche zu verpassen, drücke jetzt auf Abonnieren. Ein Podcast der Belz Verlagsgruppe.